Schon damals, als Paulus Briefe schrieb, war es üblich, Grüße auszurichten. Diese Grüße geben uns Einblick, wer zur Zeit der Abfassung des Briefes mit Paulus zusammen war. Und Paulus lässt Folgendes ausrichten. Und jetzt sollten wir noch das Bild haben. Aber ich lese mal unseren Text, Kolosserbrief, Kapitel 4, ab Vers 10. Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter von Barnabas, lassen euch grüßen. Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten, wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Ebenfalls grüßen lässt euch Jesus, der auch Justus genannt wird. Vom jüdischen Volk sind diese drei die einzigen, die mit mir für das Reich Gottes arbeiten. Sie sind mir ein großer Trost geworden. Weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen. Auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüßen, ebenso Demas. Wir werden heute diese Männer, die mit Paulus unterwegs waren, etwas besser kennenlernen. Es grüßt Aristarch, der treue Mitarbeiter. Aristarch war einer der treuesten Mitarbeiter von Paulus. Paulus spricht von seinem Mitgefangenen Aristarch, und Aristarch ist aufgewachsen hier in Mazedonien, also oberhalb von Griechenland. Dort ist er geboren. Irgendwie ist er in Kontakt mit Paulus gekommen und er begleitete Paulus sozusagen durch dick und dünn. Als beispielsweise Demetrius in Ephesus einen Aufruhr gegen die Christen anstiftete, schleppten sie Aristarch zu einem Schauprozess in das Amphitheater. Wie ein Mann stürmten die Menschen ins Amphitheater, wobei sie die Mazedonier Gaius und Aristarch, zwei Reisegefährten von Paulus, ergriffen und mitschleppten. Also diese mussten dann praktisch den Kopf hinhalten. Paulus wollte dann auch in dieses Amphitheater und die Christen haben ihn dann zurückgehalten und gesagt, komm, bleibt das, hat gar keinen Sinn, wenn du dich jetzt quasi dieser Meute aussetzt. Und nun war Aristarch mit Paulus vermutlich eben in Rom gefangen gehalten, ein Mitgefangener. Aristarch ist einer dieser Nachfolger Jesu, die nicht im Rampenlicht stehen. Wir wissen sehr wenig über ihn, aber seine Mitarbeit war für Paulus von größter Wichtigkeit und vor allem für die Ausführung des Auftrages im Reich Gottes. Paulus hätte seine Mission ohne diese unscheinbaren Mitarbeiter, die wir nur immer so ansatzmäßig mal wieder einen Namen hören, und von vielen hören wir die Namen überhaupt nicht, unbedingt nötig, um das Evangelium voranzutreiben. Es ist nicht wichtig, an vorderster Front zu stehen. Wir müssen im Reich Gottes nicht bekannt sein. Viel wichtiger ist, dass wir unseren Platz ausfüllen, an den uns Gott hingestellt hat. Wichtig ist, dass wir unsere Gaben für das Reich Gottes einsetzen. Das kann uns nicht genug bewusst sein, wie wichtig das ist. Ich habe ab und zu in der Vergangenheit bei einer Radiostation, bei ERF, so Kurzandachten gesprochen. Da komme ich in das Studio, da arbeiten viele im Büro, dann setze ich mich ins Studio und da hinten sitzt ein Techniker, der macht schon seit Jahren Aufnahmen, die nachher weltweit ausgesendet werden. Niemand kennt seinen Namen. außer dich und die mit ihm arbeiten. Aber niemand weltweit würde dieser seine Gaben dort nicht einsetzen. Dann könnte ich in das Mikrofon sprechen Tag und Nacht und keine Minute davon würde ausgestrahlt. Es ist unglaublich wichtig, dass jeder an dem Platz sitzt, wo ihn Gott begabt hat und Fähigkeiten gegeben hat. Paulus schreibt das der Gemeinde in Rom folgendermaßen: Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Alles, was getan wird in einer Gemeinde, im Reich Gottes, in Missionswerken, da hat es viele, viele, viele Leute, deren Name nie irgendwo erscheint, aber die ihren Platz ausfüllen, etwas unglaublich Wichtiges tun, weil das Ganze nur funktionieren kann, wenn dieser Körper intakt ist. Für Gott ist Größe und Bekanntheitsgrad unwichtig. Bei ihm zählt einzig und allein die Treue. Und Aristarch wollte offensichtlich Paulus den Platz nicht streitig machen, aber er wollte mit seinem Leben Jesus dienen. Und es grüßt auch Markus, der nützliche Helfer. Markus lässt grüßen, der eigentlich Johannes heißt. Und warum auch immer hat er den Beinamen Markus bekommen und da in der Bibel wird er mit seinem Beinamen genannt. Vielleicht, dass man ihn nicht mit dem Johannes dem Täufer oder Johannes dem Apostel verwechselt, ich weiß es nicht. Und es erstaunt, dass Markus jetzt bei Paulus ist. Markus, der Vetter von Barnabas, lässt euch grüßen. Ja, und einige von euch werden wissen, welcher Markus hier grüßt und grüßen lässt. Er ist der Mann, der Barnabas und Paulus bei der ersten Missionsreise begleitete. Die gingen ja von Antiochia aus, dann über Zypern und Perge und dann gingen sie hier weiter. Aber hier in Perge, da waren wir ja mit unserer Gruppe diesen Frühling in der Türkei. Hier hat Markus Barnabas und Paulus verlassen und ist wieder zurückgekehrt nach Jerusalem. Für dieses Verhalten hatte Paulus überhaupt kein Verständnis. Und als sie zur zweiten Missionsreise aufgebrochen sind oder aufbrechen wollten, da wollte Barnabas seinen Vetter wieder mitnehmen auf die Missionsreise. Und Paulus war komplett dagegen. Daraus entstand ein Streit zwischen den beiden. Darüber kam es zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass sich die beiden trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und bestieg ein Schiff, das nach Zypern fuhr, also da wieder, wo sie schon mal waren. Und Paulus, der ging dann mit Silas auf dem Landweg Richtung Syrien. Paulus wollte einfach nicht mit einem Mitarbeiter unterwegs sein, wo er rechnen musste, dass der dann wieder, irgendwann, wenn er auf die Idee kommt, umkehrt. Unzuverlässig, mit unzuverlässigen Leuten konnte Paulus offenbar nicht viel anfangen. Und nun könnte man denken, Markus sei bei Paulus für den Dienst im Reich Gottes komplett abgeschrieben. Doch später schreibt Paulus Timotheus einige Jahre später: Bring, wenn du kommst, Markus mit. Er wäre mir bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Markus wurde reifer und zuverlässiger und Paulus war wieder bereit, mit ihm zusammenzuarbeiten. Irgendwann gab es zwischen den beiden eine Aussprache und eine Versöhnung. Und übrigens erwähnt auch Petrus diesen Markus in seinem Brief: Ebenso grüßt euch mein Sohn Markus. Petrus bezeichnet Markus also sogar als seinen Sohn, was darauf schließen lässt, dass Markus durch Petrus zum Glauben an Jesus gekommen ist. Und dieser Markus, der am Anfang so unzuverlässig war, den Paulus zuerst dachte, den kann man nicht brauchen für den Bau des Reich Gottes, dieser Markus ist der Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Genau dieser. Und die Überlieferung berichtet uns, dass Markus mit Petrus unterwegs war und das Markus-Evangelium praktisch eine Niederschrift von der Verkündigung des Petrus ist. Dieser Markus. Und bezüglich diesem Markus hatte Paulus bereits nach Kolosse Anweisungen geschickt, wie er das immer gemacht hat. Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten. Wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Dieser in den Augen von Paulus unzuverlässige Bruder ist einer seiner engsten und vertrautesten Mitarbeiter geworden. Markus ist ein Beispiel für die Versöhnung unter Christen und ist ein Beispiel dafür, dass man damit lebt, dass man oder auch davon ausgeht, dass Menschen wachsen können, auch im Glauben. Und dass, wenn sie mal irgendetwas verkehrt gemacht hat, dass nicht für alle Zeiten sie untauglich sind. Finde ich ein wunderbares Beispiel. Und es grüßt der unbekannte Begleiter, Jesus. Jesus war ja ein Name, der damals verbreitet war. Er wurde auch Justus genannt. Er lässt auch die Kolosser grüßen. Doch dieser Mann bleibt uns völlig unbekannt. Das Einzige, was wir von ihm wissen, ist, dass er wie Markus und Aristarch Jude war. Diese drei waren für Paulus ein großer Trost. Aristarch, Markus und Judah. Von jüdischem Volk sind diese drei die einzigen, die mit mir für das Reich Gottes arbeiten. Sie sind mir ein großer Trost geworden. Die drei einzigen. Und das ist Paulus am Herzen gelegen, dass Menschen aus seinem Volk für Jesus unterwegs sind. Paulus litt darunter, dass so wenig Juden Christen wurden. Und so wenige damit beschäftigt waren, das Evangelium zu verbreiten. In einem Brief an die Christen in Rom schreibt er seine Not. Und einfach krasser kann man das gar nicht beschreiben. Er sagt, der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Also stärker kann man ja nicht sagen, wie einem jemand anderen ein Anliegen ist. Also er würde sogar in die Hölle gehen für seine Volksgenossen. Er würde auf die Rettung verzichten, wenn Israel, die Juden zum Glauben kämen. Das war eine unglaublich tiefe Not, die an ihm nagte. Und er betont es nochmals, einige Verse weiter. Liebe Geschwister, was ich den Israeliten von ganzem Herzen wünsche und von Gott für sie erbitte, ist, dass sie gerettet werden. Was sie erlebten ist, dass sie vom Volk Israel, von den Juden, wenn sie unterwegs waren, verfolgt wurden, ausgestoßen. Dass sie gegen die Christen mobil machten und er wünschte, dass sie ihren Messias erkennen. Und es ist ja nicht so, dass die Israeliten kein Interesse an Gott gehabt hätten. Im Gegenteil, so wie er selber waren sie Eiferer für Gott. Nur lehnten sie Jesus ab oder er war ihnen gleichgültig. Ihnen fehlte die richtige Erkenntnis. Und Paulus sagt es so, denn an Eifer für Gottes Sache fehlt es ihnen nicht. Das kann ich bezeugen. Was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Sie haben Eifer für Gott. Sie setzen sich ein für Gott, wie er selber. Er verfolgte ja die Christen und meinte damit, Gott zu dienen. Und diese große Not ist uns ja nicht unbekannt. Wir kennen viele nette und liebe Menschen. Menschen, die sogar für geistige Fragen offen sind. Menschen, die wir lieben, wir können nicht sagen, die sind böse, die machen schlimme Sachen. Ganz normale, nette Menschen, die wir lieben. Aber sie wollen von Jesus nichts wissen. Sie haben die Erkenntnis nicht. Und das schmerzt. Das schmerzt. Und wir können für sie beten, wir können versuchen, das Gespräch zu suchen. Es sind nicht in dem Sinn böse Menschen, es sind liebe Menschen. Und es ist wunderbar, wie Paulus hier für die Juden eifert, obwohl sie ihn verfolgen. Sagt, ich würde am liebsten meine Rettung für sie hergeben. Das ist bitter, wenn Menschen Jesus nicht erkennen. Und wenn wir sie lieben, und wenn wir sogar denken, sie leben ja schon so, es wäre doch jetzt keine Sache, noch Christ zu werden. Sie müssen ja nicht einmal wahnsinns viel ändern. Sie schon gar nicht, weil Gott ja sie ändert dann. Aber sie wollen nicht. Sie erkennen es nicht. Warum auch immer. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, heute mit jemandem zu beten, für einen Menschen, der uns am Herzen liegt. Wir denken, schon lange möchte ich, dass der oder die zu Jesus kommt. Und es grüßt Epaphras, der unermüdliche Kämpfer. Natürlich lässt Epaphras grüßen, der selber in Kolossä lebte. Und die Ausleger denken, dass er wesentlich an der Gründung der Gemeinde in Kolossä beteiligt war. Paulus sagte am Anfang seines Briefes, euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er hat die Christen in Kolossä in den Grundlagen des Glaubens gelehrt, unterwiesen. Er hat offenbar die Lehrgabe und Paulus ist voll Lobes für ihn. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistig reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Epaphras, ein unermüdlicher Kämpfer, und sein Kampf, und das muss uns auch aufhorchen lassen, findet im Gebet statt. Er betet für die Christen in Kolossä und er investiert sich auch für die Christen in Laodicea und Hierapolis. Ich weiß, wie viel Mühe, sagt Paulus, Epaphras für euch und für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen. Gebet, und das muss uns wirklich aufhorchen lassen, ist anstrengend. Gebet ist anstrengend. Gebet ist ein Kampf. Gebet macht Mühe. Beim Gebet geht es eben nicht in erster Linie um die persönliche geistliche Bereicherung. Epaphras betet nicht dafür, dass es ihm persönlich nach dem Gebet besser geht, sondern er betet für die Christen in Kolossä, Laodicea und Hierapolis. Sein Kampf und sein Mühen im Gebet ist für die anderen. Ihnen soll es besser gehen. Und vielleicht sind die Gebetstreffen in unseren Gemeinden oft nicht so gut besucht, weil Gebet in gewisser Weise eben anstrengend ist. Und natürlich können und sollen wir uns darüber Gedanken machen, wie man die Gebetstreffen attraktiver gestalten könnte. Doch Gebet kann man nur beschränkt attraktiver machen. Schlussendlich sitzen wir da und beten. Oder was stellt ihr euch vor? Schlussendlich sitzen wir da und beten und sagen Gott, was uns bewegt und flehen ihn an. Man kann das nur beschränkt attraktiver machen. Es kann ja nicht sein, dass die Gebetszeiten quasi attraktiv so gemacht werden, dass ich nach Hause gehe und sage, das war ein cooles Erlebnis. Ganz heiße Sache. Und das nächste Mal muss man das Gebet nochmals toppen, damit dann die Leute wiederkommen, nochmals eine coole Sache finden. Nein, Gebet ist eigentlich ein Kampf. Gebetszeiten sind eben nicht besonders attraktiv. Und der Erfolg zeigt sich oft nicht sofort. Es ist anstrengend und zuweilen sogar langweilig, immer wieder mit denselben Anliegen vor Gott zu kommen. Sind wir dennoch bereit, die Mühe des Gebets auf uns zu nehmen? Oder gehören wir zu den Christen, die dann lieber davon sprechen, dass wir mehr beten sollten, aber selber nicht handeln? Und das Hauptanliegen, das Epaphras vor Gott bewegt, und das finde ich auch noch interessant, das ist nicht messbar. Ich meine, wenn ich für einen Raum bete, den wir suchen, und dann finden wir den, das ist messbar, wenn ich den Raum habe. Aber Epaphras hat ja ein Anliegen, das konnte er gar nicht so genau messen, wie der Erfolg seines Gebetes dann sich zeigen wird. Epaphras tritt für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt und deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Es ging um die Reifung der Christen. Das kann man nicht messen. Das ist schwierig zu messen. Beim einen oder anderen sieht man es vielleicht. Aber geistliches Leben ist nicht immer sichtbar, ist nicht messbar. Er betet für geistliche Reifung der Christen in diesen Städten. Dafür, dass sie im Glauben gefestigt werden und Jesus treu bleiben, auch wenn man sie verspottet und beleidigt, benachteiligt oder sogar verfolgt. Und auch wenn ihr Lehrer kommen und sie vom Weg abbringen wollen, dass sie auf dem Weg mit Jesus bleiben und sich nicht in die Irre führen lassen. Denn Epaphras kannte die Gefahren, denen Christen ausgesetzt sind. Und Paulus warnte einmal die Korinther, wer meint, er stehe fest und sicher, der gebe auch, dass er nicht zu Fall kommt. Wer meint, er hätte alles im Griff, auch in seinem geistlichen Leben, der soll aufpassen, dass er nicht zu Fall kommt. Deshalb kämpft Epaphras. Und nie werden wir, du noch ich, nie wird unsere Gemeinde so vollkommen sein, dass wir auf die Fürbitte verzichten könnten. Wir brauchen die ständige Fürbitte als Gemeinde, dass wir feststehen im Glauben und Gottes Willen erfüllen. Wir brauchen Geschwister wie Epaphras, die um die Verletzlichkeit der Christen wissen und im Gebet kämpfen. Und ich freue mich immer, wenn mir Geschwister sagen, ich bete dann für dich. Finde ich toll. Ich brauche das. Und du brauchst das auch. Es ist wichtig, dass wir solche Menschen haben und nicht die, die im blinden Vertrauen sagen, ja, es wird dann schon werden. Es wird dann schon werden. Gott macht es dann schon. Epaphras hat gekämpft. Und nun grüßt noch Lukas, der geliebte Arzt. Lukas hat Paulus auf verschiedenen Reisen begleitet. Bei der zweiten Missionsreise traf er Paulus in Troas und begleitet ihn bis Philippi. Und später reiste er mit Paulus nach Jerusalem zurück und mit ihm dann eben auch noch nach Rom. Lukas war ein scharfer Beobachter. Ein aufmerksamer Zuhörer, er schrieb das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Paulus gibt seine tiefen Verbundenheit mit ihm Ausdruck, indem er vom geliebten Arzt spricht. Und der Letzte, der grüßen lässt, ist Demas, der halbherzige Beobachter, habe ich ihn mal genannt. Zuletzt lässt er grüßen und überraschenderweise macht Paulus hier keine Bemerkung zu ihm. Er schreibt nur, ebenso lässt euch Demas grüßen, Punkt. Nicht der geliebte Demas oder weiß ich, der Kämpfer Demas oder der betet und weiß ich. Man bekommt den Eindruck, dass Demas keinen besonderen Platz im Herzen von Paulus hat. Vermutlich zeigte sich schon damals, dass Demas halbherzig dabei war und tatsächlich verließ er später Paulus, und im letzten Brief an Timotheus schreibt Paulus über Demas, Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt wieder lieb gewonnen hat. Das heißt so viel, dass er sich nicht mehr um das Reich Gottes kümmern wollte. Er war vielleicht der Meinung, er würde das Leben verpassen, wenn er sich weiterhin mit der Verbreitung des Evangeliums beschäftigt und engagiert. Und Demas musste deswegen ja kein böser Mensch gewesen sein. Der war vielleicht ganz umgänglich. Vielleicht war er innerlich einfach hin und her gerissen. Wusste nicht so recht, soll ich jetzt wirklich mit Jesus konsequent vorwärts gehen oder nicht? Und Manny Matter hat ein Lied geschrieben, das ein bisschen diese innere Zerrissenheit zeigt. Er bezieht das auf einen Verein. Aber ich denke, das hat mit uns auch sehr viel zu tun. Das ist in letzter Zeit ab und zu im Radio gelaufen. Und das wollen wir uns jetzt mal anhören, was hier Manny Matter uns singt.
Das Lied von Manny Matter wurde aus urheberrechtlichen Gründen entfernt.
Vielleicht kennt ihr diesen Zwiespalt von, ja, ich gehöre dazu und ich will ja dazugehören, aber so ganz dann vielleicht doch wieder nicht. Das innerlich hin und her geworfen sein. Einmal ist man froh und dankbar, dazuzugehören, und dann ein andermal denkt man, man würde am liebsten davonlaufen. Vielleicht war das die innere Zerrissenheit von Demas, und vielleicht ist das eine innere Zerrissenheit, die du selber kennst. Und Paulus war in seinem Glauben und in seinem Auftrag ganz gefestigt. Er sagt, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Er war gefestigt. Er gehörte nicht einmal zum Verein und dann wieder nicht. Er gehörte zum Verein. Und wenn es jemandem nicht passte, dann schämte er sich nicht, denn er wusste, was er in Christus hat. Leider war Demas in seinem Glauben nicht so gefestigt und er hatte sich offensichtlich gegen Christus und gegen die Gemeinde entschieden. Sehr schade. Übrigens richtet Paulus auch Philemon Grüße von diesen Männern aus, die aber in dem kurzen Brief auch kurz gefasst sind. Er schreibt Epaphras, der wegen der Botschaft von Christus zusammen mit mir im Gefängnis ist, lässt dich grüßen. Meine Mitarbeiter Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas senden dir ebenfalls Grüße. Das ist dann ein ganz knapper Gruß, der dann an Philemon ging. Die Grüße an die Kolosse zeigen uns, dass Paulus von motivierten Leuten umgeben war. Jede Person war für ihn und vor allem für den Auftrag, das Evangelium zu verbreiten, wichtig. Jeder erfüllte eine wichtige Aufgabe, auch die hier gar nicht genannt werden. Einzig Demas nahm eine gewisse Sonderstellung ein, weil er vermutlich nicht mit voller Überzeugung damit dabei war. Und wenn wir innerlich auch hin und her gerissen sind wie Demas, wenn wir uns nicht so sicher sind, ob wir mit Jesus unterwegs bleiben wollen oder nicht, dann kann uns helfen, uns in Erinnerung zu rufen, welchen Reichtum wir in Jesus haben. Da schreibt Paulus den Christen in Rom: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Dazu fordere ich euch auf. Weißt du, wie groß das Erbarmen Gottes ist? Und wenn du innerlich hin und her gerissen bist, dann ist es wichtig, dass dir klar wird, was für ein großes Erbarmen Gott hat und wie gnädig er ist und was für ein Wunder es ist, was Jesus am Kreuz für dich getan hat und dass diese Welt dir nichts Besseres zu bieten hat. Alles andere ist Schall und Rauch. Alles andere wird vergehen. Aber das besteht. Und das kann sehr wohl dazu verhelfen, dass wir innerlich wieder fest werden. Sagen können, jawohl, und mit ihm möchte ich vorwärts gehen. Und bist du bereit dann, diesen Gottesdienst, in diesem Gottesdienst zu leben, der wahre Gottesdienst, dass wir mit Jesus unterwegs sind? Ich wünsche es dir, wenn du innerlich so hin und her geworfen bist, dass du zur Festigkeit kommst. Und das wirst du nicht in dem, dass du sagst, ich muss jetzt fester werden, ich muss jetzt fester werden, ich muss jetzt fester werden. Das ist Mantra. Sondern du wirst fester, indem du darauf schaust, was hat Jesus für mich getan? Und was für ein Reichtum hat er in mein Leben hineingelegt? Und dann, wenn ich diesen Reichtum erkenne, dann muss ich nicht sagen, ich will mit Jesus bleiben, ich will mit Jesus bleiben, ich will mit Jesus bleiben. Dann sage ich, danke vielmals, Herr, für das, was du mir geschenkt hast. Und nichts auf der Welt kann das überbieten, was du uns gibst. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, auch, dass wir Einblick bekommen, auch wie Paulus unterwegs war mit verschiedenen Geschwistern. Danke, dass es nicht davon abhängt, wie bekannt wir sind, wie groß wir sind, sondern dass es einfach wichtig ist, dass wir mit dir und für dich unterwegs sind. Und ich danke dir einfach, dass wir dich kennen dürfen für den großen Reichtum, den du in unser Leben hineingelegt hast. Du siehst auch, wie manche von uns vielleicht angefochten sind in ihrem Glauben, eigentlich schon wollen, aber dann vielleicht doch nicht so ganz. Schenke du Einsicht, Festigkeit, deutliche Erkenntnis von dem, was du uns schenkst, deutliche Erkenntnis von dem Reichtum, den wir in dir haben. Ich bete dich an. Amen.